Am vergangenen Sonntag haben wir uns ja mit der Geschichte Davids und Sauls beschäftigt. Wir sind so ein bisschen den Weg nachgegangen. Saul war ja König in Israel, David wurde von Samuel dann auch zum König gesalbt. Also es gab im Endeffekt ja nicht zwei Könige, aber es gab den amtierenden König und den, der Nachfolger werden sollte. Und gibt dann immer mal wieder so Streitigkeiten, und wir haben uns ja so ein bisschen damit beschäftigt, bis wir zusammen in diese Höhle En-Gedi gegangen sind, wo dann David diese große Chance hatte, es nun ein für alle Mal zu klären. Und die Männer Davids haben ihm auch gesagt, das ist das, was Gott dir in die Hand gegeben hat. Tu mit ihm, mit Saul, so wie es dir gefällt. Und dann waren wir in dieser Geschichte, und das ist die spannende Frage, wie ist ein Mann, wir haben das ja auch so ein bisschen in unsere Wirklichkeit hineingetragen mit den Chancen, die wir nicht verpassen wollen, wie ist das bei so einem Mann, der diese Chance hat und sie nicht ergreift, der dann eben nicht den Saul tötet, sondern nur ein Zipfel von seinem Gewand abschneidet und hinterher zu ihm hingeht. Wir haben in der Bibelstunde am Donnerstag nochmal darüber geredet, und wenn man die Geschichte so genau liest, ist das ein wenig interessant, weil wir lesen, dass Saul, dass David zugeschnitten hat, und dann ging es ihm zu Herzen. Und dann überlegte er nochmal und sprach zu seinen Männern, das soll nicht so sein. Also der Hinweis der Männer Davids war ja, Gott hat ihn in deine Hand gegeben. Gott hat ihn in deine Hand gegeben. Und das geschieht auch unter uns immer wieder mal. Also nicht, dass wir in so einer Situation, jetzt fängt es wieder gerade so an zu hallen hier, dass Gott uns bestimmte Möglichkeiten dann gibt und wir eben die Chance in den Händen hält. Und dann eben diese Aussage, tu mit ihm, wie es dir gefällt. Und was ist in diesem Mann gewachsen, in diesem David gewachsen, dass er ja eben nicht ihn umgebracht hat, sondern ja, ihn am Ende gesegnet hat und ihm ein Versprechen gegeben hat. Wenn man die Verse dann weiterliest oder das Buch Samuel dann weiterliest, das zweite Buch Samuel, dann merkt man, okay, er hat nicht lange angehalten, gab immer wieder Schwierigkeiten. Aber ist schon sehr, sehr lohnend, dann auch einfach mal die Geschichte Davids und Sauls da auch zu lesen. Und wir haben dann heute so die letzten Worte Davids gehört. Dietmar hat sie uns ja gerade auch so vorgelesen. Und man könnte ihm sagen, dass das so ein Resümee war. Ist nicht so mein Haus vor Gott, so lesen wir es dann auch später oder lesen wir es in diesem Text. Und ich weiß nicht, wie es euch ging so beim Hören und beim Mitlesen. David hat ja viele Lieder gesungen, und auch hier dichtet er im Endeffekt ein Lied, einen weiteren Psalm, der eben jetzt nicht in dem Psalm steht, und lobt eben das, was Gott, wie Gott ihn gesegnet hat und durch ihn Segen auch in das Land gebracht hat. Und er sagt auch und macht deutlich, wann Segen auch über ein Volk kommt, nämlich wenn eben gerecht in Gerechtigkeit und Recht auch regiert wird. Und David lobt Gott an dieser Stelle, und man kann wunderbar mit einstimmen auch in diese Verse, und fängt dann aber irgendwie auch an nachzudenken, wenn man die Bibel kennt. Sag mal, David, okay, wir haben jetzt die Geschichte von dir in Gedi gehört, da hast du ein weites Herz und ein großes Herz gehabt. Wir haben jetzt die Geschichte hier am Ende, deine letzten Worte nochmal gehört, aber dazwischen gab es ja auch noch ein bisschen was. Sag mal, David, wie war das eigentlich nochmal mit Bathseba und Uriah? Wo war da eigentlich dein Herz? Wofür hat da dein Herz geschlagen? Also David, der König in Israel, ist nicht eben der alles in seinem Leben richtig gemacht hat und immer das Ohr am Puls Gottes gehabt hat und dann genau das getan hat, was Gott gefiel. Nein, David hat auch einiges, wir würden das heute sagen, auf dem Kerbholz gehabt. Und dennoch kommt er ja hier am Ende zu diesem Lob. Und die Frage ist, wie kommt er dahin? Und ist das eben wirklich das, was über so einem Leben stehen kann? Berühmte letzte Worte. Da gibt es ja einige von. Also haben wir geguckt, so Obi-Wan Kenobi zum Beispiel. Seine letzten Worte waren? möge die Macht mit dir sein. Ist ja so auch ein geflügeltes Wort geworden. Goethe hat, so ist es überliefert, als letzte Worte gesagt, mehr Licht. Wir wissen jetzt gar nicht genau, weil er hat da nicht eine Auslegung dazu gegeben, ging es jetzt hierbei darum, dass man die Rollladen mal hochmachen sollte und ein bisschen mehr Licht in den Raum reinkommen soll, oder ging es um mehr Erleuchtung? Er war ja auch ein Mann der Aufklärung, die er eben noch haben wollte, oder hat er schon ein Licht am Ende des Tunnels gesehen? Wir wissen es nicht so genau. Leonardo da Vinci hat, das ist so von ihm überliefert, hat so zum Schluss gesagt, ich habe Gott und die Menschen beleidigt, weil ich war nicht so gut, wie ich es hätte sein können. Ja, denkt man sich, was werden dann unsere Worte sein, wenn so ein Mann schon so von sich und von seinem Wirken spricht. Also letzte Worte sind ja immer schon etwas Besonderes, und wir werden eben hier bei David am Ende seines Lebens auch nochmal mit hineingenommen in das, was ihn bewegt hat. Wer gerecht herrscht unter den Menschen, wer herrscht in der Furcht Gottes, der ist wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht am Morgen ohne Wolken, da vom Glanz nach dem Regen das Gras aus der Erde sprießt. Jetzt müsste man sagen, David, wie war es denn bei dir? Hast du so geherrscht? War das, was dich bewegt hat in deinem Leben? Bist du so auch als König, 40 Jahre hat er ja regiert, bist du so als König auch zu deinen Untertanen gewesen? Das ist so das Resümee am Ende deines Lebens. Wenn wir zum Ende des Lebens kommen, dann entdecken wir eben, oder dann merken wir eben, dass das Resümieren auch immer dazugehört. Dass das etwas ist, was auch immer nochmal den Menschen, es sei denn, er kippt auf einmal tot um, aber was den Menschen eben auch nochmal bewegt, dass er nochmal drüber nachdenkt, wie war das denn mit mir und mit meinem Leben, was habe ich geschaffen, was habe ich getan. Und David kommt ja hier zu einem relativ positiven Urteil in diesem Psalm, ist ja kein Psalm, aber könnte auch einer sein, in dem er nochmal den Weg Gottes mit sich beschreibt. Und die Frage ist, wie kommt er dazu? Wir haben ja in der Lesung, da musste Dietmar auch einmal kurz stocken, im Vers 5 dann gelesen, ist nicht so mein Haus vor Gott? Wir können uns da heute auch nicht mit beschäftigen, aber es ist schon interessant, die ganzen Bibelübersetzungen sind in diese Richtung gegangen, im Hebräischen steht es aber anders. Hier ist es ja als Frage formuliert, ist nicht so auch mein Haus vor Gott? Im Hebräischen, wenn man sich den Vers anguckt, steht da, mein Haus ist so nicht vor Gott. Also man kann hier auch ein bisschen was über Bibel und Bibellese lernen, aber also die ganzen Übersetzer haben das auch umgedreht oder haben daraus eine Frage gemacht, weil sie damit irgendwie auch nicht so ganz klar gekommen sind. Ich kann da im Moment auch noch nicht abschließend meine Meinung kundtun, da habe ich mich noch zu wenig mit beschäftigt, aber man merkt eben diese Spannung, die am Ende eines Lebens natürlich auch auftaucht. Auf der einen Seite haben wir gelebt, wo wir sagen können, ja, da haben wir Gutes getan, auf der anderen Seite hat man gelebt so, dass man eben auch gewahr wird, war nicht alles gut. Die Frage ist ja auch jetzt hier bei David und seinem Leben, wie kann das eigentlich sein, dass dann dieser Mann, der ja auch voller Widersprüche war und der nicht nur Gutes getan hat, wie kann das sein, dass dieser Mann, der in der Höhle in Gedi das Reden Gottes dann gespürt hat, das Wirken Gottes und den Saul nicht getötet hat, der aber auch, als er ein bisschen müßig gegangen ist, ja nun mal aller Laster Anfang, auf dem Balkon da spazieren gegangen ist und die Bathseba gesehen hat, dass er nicht auf das Reden Gottes gehört hat und sie hat holen lassen, und um hinterher diese Sünde zu verbergen, dann den Uriah noch hat töten lassen. Wie kann das sein? Was ist da bei einem Mann, der so zwiespältig ist, dass Jahrhunderte später zu diesem Mann aus Nazareth gesagt wird immer wieder, Jesus, du Sohn Davids. Ja, David war schon ein großer König, aber er war nicht ohne Fehl und Tadel. Er hatte auch dunkle Seiten in seinem Leben. Und die Frage ist, wie kommt man dahin? Die Frage ist, wie kann man am Ende des Lebens so ein Resümee ziehen? Und da hilft es sich, eben mit anderen Texten auch aus der Bibel zu beschäftigen, die von David kommen. Und das wollen wir gleich nochmal kurz tun. Aber David im Gegensatz zu Saul, ja, vielleicht war er ein bisschen leuchtender, aber er war jetzt nicht eben der reine König, sondern ja, beide haben auch in ihrer Regentschaft versagt. Aber David hat etwas von Saul unterschieden. Und davon hören wir gleich etwas. Denn darum geht es am Ende auch in der Beurteilung auch meines Lebens. Nicht nur am Ende aller Tage, sondern auch an jedem Tag. Wie schaue ich denn drauf? Und mit welchen Augen blicke ich drauf? Und ich nehme euch jetzt mal mit in, sag mal, einen Blick, den David auf sich selbst hatte und der auch noch mal etwas deutlich macht von der Herzenshaltung. Und ich finde das so unglaublich gut, weil ich da merke, na, eigentlich ist er eigentlich so ein Typ wie ich auch. Helle Seiten, dunkle Seiten. Und am Tag, nachdem er dann vielleicht die größte Schuld seines Lebens auf sich geladen hat in dieser Geschichte mit Bathseba und Uriah, da lesen wir, was in ihm dann getobt hat. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Siehe, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Siehe, du liebst Wahrheit, die im Verborgenen liegt und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe. Mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündigen. Wenn wir über den Glauben reden, wenn wir Zeugnis vom Glauben geben, dann hat das ja oft so stattgefunden, dass wir Gott als ja, den Richter, den Menschen vorgestellt haben. Und ist er ja auch, aber anders, als wir uns das vorstellen. Und dann gesagt haben, nun überleg, richtig, falsch, wie ist das in deinem Leben? Und da kann man jeden bei packen, weil jeder in seinem Leben merkt, dass nicht alles richtig ist, sondern dass er auch manchmal daneben liegt. Da hast du jeden mit in der Hand. Und dann wurde daraus ja eben oft ein Glaube, der nicht gesund ist, weil das, was Menschen erreicht hat, eben nur, ja, wenn es mal die halbe Wahrheit gewesen wäre, aber noch nicht mal die halbe Wahrheit war. Was David hier in diesem Psalm 51 irgendwie durchbetet, ist genau das, was eigentlich die fromme Seele den frommen Menschen ausmacht. Er weiß und hat einen Ort gefunden, wo er weiß, dass er mit dem, wer er ist, sein kann. Weil da ein Gott ist, der gnädig ist. Allein deine Gnade genügt, die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt. Und das sollte unser Zeugnis sein, auch nach außen hin. Das ist der Ruhm, den wir auch verkündigen sollten durch das, was wir sagen, aber auch durch das, was wir tun. Dass wir einen Gott gefunden haben, der genau so mit uns umgeht. Der uns kennt und der um uns weiß aber der am Ende so zu uns ist, wie wir das hier im Samuelbuch jetzt gehört haben, am Ende oder wie es im Psalm 51 beschrieben ist. Wir haben den Gottesdienst ja genannt Letzte Worte. Wer sich in der Bibel auskennt oder heute Nachmittag Lust hat, weiterzulesen, wird ja merken, na, das waren gar nicht die letzten Worte Davids. Das war im Endeffekt so ein Resümee, wo er nochmal zusammengefasst hat. Aber dann ein bisschen was kommt da noch. Und David ist so gestorben, wie ich sterben will. Manche reden ja davon, ist ein schneller Tod ist schön, also umfallen, das war's. Das will ich ja nicht. Ich will wie David im Bett liegen und wissen, das Ende kommt. Und die letzten Worte, die wir dann von ihm gehört haben, die galten seinem Sohn Salomo. Und damit gibt er ihm etwas mit, was nochmal das auch zusammenfasst, was in ihm gelebt hat. Man muss das dann danach nochmal ein bisschen übersetzen, weil es gilt seinem Sohn. Und das, was er seinem Sohn dann mitgegeben hat, der hinterher auch König war, sei getrost. Sei getrost. Ich habe einen Gott erlebt, mir ist ein Gott begegnet, der um mich weiß, aber der gnädig und barmherzig ist. Sei getrost in deinem Leben, in dem, was du tust. Sei getrost, dass dich nichts und niemand von dieser Liebe scheiden kann. Sei getrost und geh deinen Weg. Und das Zweite ist, sei getrost und sei ein Mann. Aha. Das würde ich schon gern dem Amadeus als Letztes mitgeben. Sei getrost, denn da ist ein Gott, der dir gnädig ist. Und sei ein Mann, das heißt, sei der, der du bist und stehe dazu. Aufrecht, gerade. Und beuge dich zu Menschen herunter, wenn sie am Boden liegen. Aber mach nie den Buckel krumm vor Menschen, die dich beherrschen wollen. Sei getrost und sei ein Mann. Denn da ist ein Gott, der gnädig ist und barmherzig und der dich geschaffen hat und der will, dass du so bist, wie du bist. Das sind gute letzte Worte. Die kleine Theresie von Lisieux, von ihr haben wir es ja auch vor kurzem, die hat am Ende ihres Lebens gesagt, mein Jesus, Barmherzigkeit. Das wünsche ich meiner kleinen Therese, dass sie diese Entdeckung auch macht. Mein Jesus, Barmherzigkeit. Weil dann kann man am Ende des Lebens auch nochmal sagen, das, was Papst Benedikt gesagt hat. Jesus, ich liebe dich. Und dann ist er den Weg gegangen, den er gehen konnte. Johannes Paul II. Hat man versucht, so ein bisschen zurückzuhalten. Seine letzten Worte waren dann, du lasst mich gehen in das Haus meines Vaters. Ihr könnt ja mal schon überlegen, was eure letzten Worte sein sollen, was ihr weitergeben wollt. Ob es dazu kommt, ob einem das dann in dem Moment einfällt und man nicht da liegt und denkt, Mann, was war das denn noch? Wir wissen es nicht. Aber entscheidend ist, wovon unser Herz erfüllt ist. Und das können wir entdecken, was das bedeutet, wenn das Herz erfüllt ist mit diesem Gott, der die Liebe ist, am König David, der so war, wie er war. Aber über den Jahrhunderte später Menschen gesagt haben, David, du hast ja einen Sohn. Und zudem hat man gebetet, erbarme dich mein. Amen.